Guten Morgen. Als ich das Thema gesagt habe, als ich angerufen wurde und das Thema gesagt habe für den Gottesdienst, kam ich mir ein bisschen komisch vor, weil das so extrem grundlegend ist, dass manche denken, ach nee, das habe ich schon tausendmal gehört. Eigentlich geht es um dieses Ding, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Aber ich habe immer wieder den Eindruck, bei mir und bei anderen, wir haben das schon tausendmal gehört, aber wir haben es nicht wirklich intus. Wir leben es nicht. Es ist Theorie. Manchmal auch ein bisschen Praxis, aber es ist viel Theorie. Und deshalb finde ich dieses Thema für heute so sehr wichtig. Gott ist die Liebe. Das ist die größte Love Story der ganzen Menschheits- und Weltgeschichte. Gott ist die Liebe. Denn Gott ist in sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist liebevollste Gemeinschaft. Und aus Liebe hat Gott den Mensch gemacht. Und zwar so gemacht, dass der Mensch Gott zurücklieben kann. Und auch noch andere Menschen in die Liebesgemeinschaft mit hineinnehmen kann. Gott ist Liebe. Gott ist durch und durch Liebe. Wenn es heißt in 1. Johannes 4, Gott ist Liebe, dann ist das nur. Ich habe da eben so eine Tafel Milka-Schokolade gesehen. Kannst du die mal hochheben? Die ist toll. Das ist Schokolade, das ist durch und durch Schokolade. Ich habe hier auch eine dabei. Das ist jetzt Nougat, aber das ist the best of überhaupt. Nougat. Und die Schokolade da drin, wenn ich da jetzt dran komme. Ah, da gibt es ein Loch. Die Schokolade, schade, jetzt ist es ein bisschen zerbrochen. Das ist durch und durch Schokolade, da ist sonst nichts drin. Das ist nur Schokolade. Lecker. Und Gott, ich lege das mal hier hin, dann könnt ihr das noch ein bisschen ansehen. Vielleicht kann man es auch nachher essen, wobei ich gerade gesehen habe, ich glaube, die lag schon ein bisschen im Schrank. Aber es ist durch und durch Schokolade. Und Gott ist durch und durch Liebe. Ich dachte auch an so ein Schinken, so ein Stück Schinken. Das ist durch und durch Schinken. Gott ist durch und durch Liebe. Da ist sonst nichts drin. Gott ist Liebe. Und er hat uns diese Liebe gezeigt. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, in jedem Wort, in jeder Begegnung, die Jesus hatte, die wir im Neuen Testament lesen können, in jeder Heilung, in jeder Geisteraustreibung, in jeder Berührung, in jedem, wie Jesus mit Menschen umgeht, sehen wir, wie Gott ist. Und Johannes hat ja geschrieben, die Welt würde die Bücher nicht fassen, wenn wir alles aufschreiben würden, was Jesus getan hat. Also wir dürfen leider nur eine ganz kleine Auswahl an Begegnungen lesen, die Jesus mit Menschen hatte. Aber diese kleine Auswahl tut schon richtig gut. Ich lese das gerne, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und das Schöne ist, dass Jesus sich nicht verändert hat. Jesus geht heute auch genauso mit Menschen um, mit uns. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Sein Tod am Kreuz lässt keinen Zweifel mehr zu an der Tatsache, ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich. Ich bin nicht gekommen, um dir deine Fehler und deine Schuld zu zeigen und dich zu verurteilen. Ich bin gekommen, um dich in die Gemeinschaft mit Gott zurückzuziehen. So ist der Vater im Himmel und so ist Jesus. Und so begegnet Jesus Menschen auch heute. Jesus war viel unterwegs. Und wenn wir die Begegnungen lesen im Neuen Testament, dann das sehen wir, dass es kein Schema gibt. Da gibt es kein Merkmal, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und genauso sollst du dich auch verhalten Menschen gegenüber. Jesu Liebe ist grenzenlos. Das Herz muss unfassbar groß sein, Jesu Herz. Und da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, weil jeder Mensch wieder anders ist. Heute soll es um eine Begegnung gehen, die Jesus mit einem Mann hatte, der schon von Weitem sehr auffiel. Negativ auffiel. Zerzaustes Haar. Er musste sich einen Vollbart wachsen lassen, den er auch nicht pflegen durfte, aber immer verhüllen. Er muss erbärmlich gestunken haben. Und er muss ständig rufen, wenn ihm Menschen begegnen, unrein, unrein. Also Menschen dürfen ihm nicht in die Nähe kommen. Es geht um einen Aussätzigen, vermutlich einen an Lepra erkrankten Mann. In 3. Mose 13 steht, alle, die von Aussatz befallen sind, müssen zerrissene Kleider tragen und ihr Haar frei hängen lassen. Männer müssen den Bart verhüllen. Sie müssen andere, die in ihre Nähe kommen, mit dem Ruf unrein, unrein, warnen. Solange dieser Zustand anhält, bleiben sie unrein. Sie müssen abgesondert leben und sich außerhalb des Lagers aufhalten. Außerhalb des Lagers, 3. Mose 13, das war noch zur Zeit, als das Volk Israel durch die Wüste unterwegs war. Dort hatten sie ihr Zeltlager. Und wer aussätzig war, musste außerhalb des Zeltlagers sein. Der durfte nicht Gemeinschaft mit seiner Familie haben. Keinen Kontakt mehr zu Freunden. Keinen Kontakt mehr zu Nachbarn. Oder zur Gesellschaft überhaupt. Keinen Kontakt mehr zur religiösen Gemeinschaft. Höchstens noch Kontakt mit anderen Aussätzigen. Ich habe mal bei Wikipedia nachgesehen, also bei einem Lexikon, in einem Lexikon gelesen, bei dieser Krankheit, also Lepra, sterben die Nerven ab und die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen durch eine Verdickung des Blutes. Die Betroffenen verlieren meist das Gefühl für Kälte, Wärme und auch Schmerz. Ohne Behandlung verletzen die Patienten sich oft unbemerkt und infizieren sich über die Wunden an lebensgefährlichen Krankheiten, wie zum Beispiel Tetanus. Daher stammt auch die Vorstellung, Lepra würde zum Abfallen von Armen, Händen oder Ohren führen. Da die Erkrankten keine Schmerzen spüren, werden Wunden oft unbehandelt gelassen und durch Entzündungen können diese Körperteile absterben. Es kann also sein, dass dieser Mann, dem Jesus begegnet, auch verstümmelt ist. Die Begegnung, die ich vorlesen möchte, steht in Lukas 5, ab Vers 12. Und eigentlich geht es mir nur um zwei Verse, Vers 12 und 13. Und hier in der alten Luther-Übersetzung, Luther 84, da steht etwas, das euch bestimmt von der Weihnachtsgeschichte her bekannt kommt. Und es begab sich. Und es begab sich, steht hier. Das ist Lukas-spezifisch. Wenn ich mich nicht verzählt habe, kommt es 22 Mal vor im Lukas-Evangelium. Und zwar ganz oft an solchen Stellen, wo was ganz Prägnantes, Neues passiert, sodass Lukas den Lesern wie ein Puzzle vorlegt und immer wieder beim neuen Es begab sich ein neues Puzzleteil hinzufügt, sodass ein vollständiges Bild, soweit man das menschlich sagen kann, von Jesus entsteht. Wie zum Beispiel bei Zacharias in Lukas 1. Zacharias, der im Tempel ist und dem Gott durch den Engel Gabriel sagt, er soll einen Sohn bekommen, den soll er Johannes nennen. Und er soll der Wegbereiter sein für den Messias. Dann auch die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. In Lukas 3 die Taufe. Lukas 5 ist die Berufung des Petrus. Lukas 5 ist auch hier unsere körperliche Heilung. Und nur 5 Verse weiter ist die Heilung dieses nach Luther sogenannten Gichtbrüchigen. Also ein Mann, der sich nicht mehr bewegen konnte, nicht mehr laufen konnte, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird und den Jesus dann nicht erstmal einfach heilt, sondern dem Jesus die Schuld vergibt. Das heißt, dieses Es begab sich bezieht sich darauf, Jesus heilt nicht nur körperlich, sondern er vergibt. Wer kann denn Schuld vergeben außer Gott? Ja klar, Jesus ist Gott. Deshalb kann Jesus Schuld vergeben. In Kapitel 6 wird deutlich, Jesus ist der Herr über den Sabbat, also da auch, es begab sich. Kapitel 7 ist die Auferweckung des Jungen von Nain. Jesus hat Macht über den Tod und vieles mehr. Kapitel 8, Sturmstillung. Jesus sagt zum Sturm, still. Und er ist still. Jesus hat Macht über die Naturgewalten. Klar, er ist Gott. Er hat sich die Naturgewalten und Naturgesetze ausgedacht. Und vieles mehr, mit dem es begab sich. Lukas macht also deutlich, dass Jesus wirklich der versprochene Retter ist, der neben anderem in Jesaja 42 und in Jesaja 61 schon gut beschrieben wird. Kurz und knapp, aber sehr gut. Jesaja 42, Vers 3 kennen viele von euch wahrscheinlich. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das gibt Hoffnung. Jemand, der kaputt ist, den wird Jesus nicht noch mehr kaputt machen. Den will Jesus aufrichten. Das ist sein Programm. Oder auch eben Jesaja 61. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Das ist Jesu Programm. Und da passt der Wochenvers sehr gut. Fällt mir gerade ein, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Das ist auch ein ganz großer Ausdruck von Gottes Liebe. Gott ist auch der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, weil wir ihn eingeladen haben, dann können wir lernen, in Gottes Freiheit zu leben. Liebevoll. Auch das, was uns in Zwänge bringt oder was uns verletzt hat oder was uns irgendwie bindet oder uns, wo uns Schuld bewusst wird, all das will Gott gerne wegnehmen von uns. Er will uns befreien. Er will uns in seiner Freiheit leben lassen. Das ist auch ein Ausdruck seiner großen Liebe. Also so mit Menschen umgehen, das ist das Programm von Jesus. Das ist das Programm von Gott. Befreiung, Heilung, Gottes Gerechtigkeit aufrichten. Davon reden, dass Gott den Menschen ganz nahe gekommen ist in Jesus. So ist Jesus. Er ist der Heiland, der Befreier, der Ermutiger. Er ist Friedefürst, Auferbauer, Freund, Liebhaber. Ich lese noch mal, ich hatte ja schon kurz angefangen mit vier Wörtern, Lukas 5 ab Vers 12 oder erstmal Vers 12. Und es begab sich, als er in einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Voller Aussatz, das heißt im Griechischen in dieser Stelle pleres lepras. Lepras ist klar, lepra, und pleres ist voll, vollkommen, völlig. Dieser Mann ist völlig durchsetzt von Lepra. Das muss das Endstadium gewesen sein. Dieser Mann ist eigentlich lebendig tot. Er hat nicht mehr viel zu erwarten. Das ist seine Situation. Und was tut der Mann? Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Als der Jesus sah, was muss das für ein Augenblick gewesen sein für den Mann? Nochmal keimt Hoffnung auf. Da ist Jesus. Der Mann muss schon einiges von Jesus gehört haben. Das ist seine letzte Hoffnung. Er ist voll durchsetzt mit Lepra. Es kann sein, er stirbt noch an dem Tag. Ich weiß es nicht. Aber er muss verzweifelt gewesen sein. Jetzt sieht er Jesus. Noch einmal keimt Hoffnung auf. Und er hat sehr große Achtung vor Jesus. Er wirft sich nieder vor Jesus, mit dem Kopf auch zur Erde. Es ist ein Zeichen großer Demut und großer Ehrerbietung. Er gibt Jesus alle Ehre. Und er bittet ihn, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Wenn du willst, das finde ich stark. Er sagt nicht, bitte heile mich, reinige mich, sondern er sagt, wenn du willst, dann kannst du es. Wir beten ja immer mal wieder im Vater unser, dein Wille geschehe. Aber wie weit gehen wir da eigentlich? So ganz privat, jeder in seinem Leben. Dein Wille geschehe. Bin ich zufrieden mit dem, wie es mir geht? Mit dem, was mir passiert ist? Mit dem, was hinter mir liegt? Mit dem, wie es meiner Mutter geht, meiner besten Freundin? Bin ich zufrieden damit? Sage ich, ja, es ist gut, dein Wille ist gut, Herr. Manche von euch haben ja meinen Vater gekannt. Es war unfassbar, dass er an einem Pilz im Blut stirbt, nachdem er mit Mühe und Not eine Herz-OP überstanden hatte. Und es wurde so viel für ihn gebetet, dass er trotzdem stirbt, wo er doch noch gebraucht wurde. Das war eigentlich undenkbar. Dein Wille geschehe. Oder auch eine Krankheit, so ganz in meinem persönlichen Leben, eine angeborene Krankheit, die mich eigentlich jeden Tag behindert. Dein Wille geschehe. Wie weit gehst du in deinem Leben mit dieser Aussage? Wie weit beugst du dich vor Jesus und sagst, du bist mein Herr? Du darfst bestimmen. Wenn du willst, dann kannst du. Aber du musst nicht. Mir fiel so ein Lied ein, Herr, wenn der Wunsch in meinem Herzen sich still in deinen Willen legt, dann fühle ich trotz aller Schmerzen, dass deine Liebe mich umhegt. Wenn ich weiß, ganz fest weiß, am besten hier weiß, im Herz, dass Gott mich liebt, dann kann ich ihm da auch ganz anders vertrauen. Dann kann ich mir auch denken, diese Krankheit ist Mist, sie behindert mich, aber Gott hat sie mir gegeben, weil er mich liebt. Weil Gott mich liebt, deshalb geht es mir so. In Hebräer 2, Vers 13 steht, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Jesus weiß ganz genau, was das Beste ist, auch für dich. Von diesem Mann können wir viel lernen. Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Reinigen, im Prinzip heilen, ja. Die Menschen damals, die aussätzig waren, waren verstoßen. Sie durften eben auch nicht mehr in die Gottesdienste kommen. Sie waren von der geistlichen Gemeinschaft damit im Prinzip in dem Denken auch von Gott entfernt. Sie brauchten Reinigung. Ich dachte da zum Beispiel an Petrus. Der war mit Jesus in einem Boot und fängt ganz viele Fische, wo er vorher die ganze Nacht nichts gefangen hatte, und merkt, dieser Jesus ist Gott und ich bin ein schuldiger Mensch. Und er sagt, geh weg von mir, ich bin ein unreiner Mensch. Da merkt Petrus, ich bin unrein, ich passe nicht zu diesem Jesus, ich passe nicht zu Gott. Das ist unrein, sich getrennt fühlen von Gott. Oder auch zum Beispiel der Gelähmte, den ich eben schon mal erwähnt hatte. Jesus sagt ihm nicht zuerst, steh auf, nimm dein Bett und geh, oder nimm deine Matte, deine Decke und geh, sondern er sagt zuerst, mein Kind, ich vergib dir alle deine Schuld. Er reinigt ihn erstmal innerlich und dann kommt das Körperliche. Und in Jesu Gegenwart durften auch Zöllner sein, wie zum Beispiel Matthäus oder Zachäus, ganz in der Nähe von Jesus, ihm ganz nah sein. Jesus hat die Macht zu reinigen. Jesus hat die Macht, in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft mit Gott wieder zurückzuführen. Jesus will und kann uns beschenken mit Reinheit und Vergebung und Gemeinschaft mit dem heiligen und liebenden Gott. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Was macht dich unrein? Denk doch einfach mal kurz drüber nach. Was macht dich unrein? Bitterkeit vielleicht? Vielleicht Bitterkeit durch Verletzungen, die du erlebt hast irgendwann? Oder neigst du dazu, immer erstmal negativ zu denken über andere? Oder auch negativ zu reden über andere? Bist du aufbrausend und verletzend? Oder unzufrieden mit deinem Leben und du denkst vielleicht, dass du immer wieder zu kurz gekommen bist? Bist du neidisch, eifersüchtig? Oder habgierig? Hältst du dich für besser als andere? Bist du überheblich, selbstgerecht, rechthaberisch? Trägst du anderen Schuld nach? Dann bist du vor allem derjenige, der an dieser Schuld schwer trägt. Denn wer jemand etwas nachträgt, nachtragend ist, der trägt selbst am schwersten. Was macht dich unrein? Jesus will so gern in Ordnung bringen. Er will heilen, er will reinigen, er will vergeben. Er will in diese tiefe, liebevollste Gemeinschaft mit Gott wieder zurückführen. Denn er ist Liebe. Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und was macht Jesus? Er streckte die Hand aus und rührte ihn an. Er streckte die Hand aus und rührte ihn an. Einen Aussätzigen zu berühren, machte einen selbst auch unrein. Jesus riskiert es total, sich unrein zu machen, nur weil er diesen stinkenden, zerrissenen Mensch vor sich berühren will. Er macht das aus Liebe. Jesus macht sich unrein aus Liebe. Und er hat sich am Kreuz erst recht unrein gemacht, aus Liebe. Ich denke, manche von euch kennen das Lied »Komm zum Kreuz mit deinen Lasten«. Das finde ich total schön. Und da heißt die eine Strophe: »An dem Kreuze trug der Reine deiner Sünde Lohn. Sieh, wie lieb dich dieser eine, Gottes Sohn.« Jesus streckt die Hand aus und rührt ihn an. Im Griechischen steht hier nicht das Wort, das er mal eben mit den Fingerspitzen berührt, sondern da steht das Wort für umschließen, umarmen. Oh, umarmen. Jesus umarmt diesen Mensch, dem alle aus dem Weg gegangen sind. Er umarmt ihn. Er nimmt ihn liebevoll in seine Arme. Ich weiß nicht, wie lange dieser Mann das nicht mehr erlebt hat, dass ihn jemand überhaupt in die Arme nimmt. Und dann auch noch in diesem Zustand. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt dazu: Jesus rührt unsere Sündenunreinheit nicht nur mit den Fingerspitzen an. Er umfasst den Unreinen mit dem Arm seines Erbarmens. Dieser Aussätzige hat es bestimmt schon lange nicht mehr erlebt, dass ihm jemand so in Liebe begegnet, ihm liebevollste Nähe zeigt. Wie sehr muss es diesen vereinsamten Mann berührt haben? Jesus nimmt ihn einfach in die Arme. Das tut so gut. Ich wünsche dir, dass du das auch spüren darfst, immer wieder mal. Dass du dir einfach vorstellst, in der Stille vor Gott, ich krabbel jetzt bei Jesus auf den Schoß und ich drücke mich an ihn und er nimmt mich in seine Arme. Ich wünsche dir, dass du das erleben darfst, sogar spüren darfst, wenigstens ein bisschen. Es tut gut. Nimm dir Zeit dazu und genieße es. Das geht wirklich. Das ist jetzt nicht nur ein Wunschtraum oder so. Zumindest erlebe ich das ab und zu auch mal. Jesus möchte ich so gern umarmen. Lass es einfach zu. Ich lese nochmal diesen Vers 13. Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Ich will's tun, sei rein. Jesus kann heilen, damals wie heute auch. Jesus kann, wenn er will. Er kann Krankheit wegnehmen, er kann Sünde vergeben. Grundsätzlich will Jesus weder Sünde noch Krankheit noch Tod. Aber durch den Sündenfall, durch die Sünde ist das alles auch in die Menschheit reingekommen. Ich habe eine Bekannte, die hatte eine Herzoperation vor sich. Aber als sie dann zum Arzt kam, zur OP, war das Herz gesund. Sie brauchte die OP überhaupt nicht. Und sie hatte einen Nierentumor und sie ging in eine Gebetsgemeinschaft. Da war eine Gemeinde, die hat einfach Menschen eingeladen zu kommen zum Gebet. samstags bestimmte Uhrzeit einfach kommen und sie ist dahin und die Leute haben für sie gebetet, dass Gott die Frau heilt und den Tumor wegnimmt. Und da hatte sie ganz große Schmerzen in der Nierengegend, so ein Brennen. Und dann sagte eine Frau, jetzt verbrennt Gott diesen Tumor. Und sie war wirklich geheilt. Gott kann das, Jesus kann das. Aber er muss es nicht. Das ist jetzt ein ganz schwerer Gedanke für mich und vielleicht auch für manche von euch. Jesus kann, aber er muss nicht. In einem Lied heißt es, was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn erst durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn erst 1000 wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn im Leid in Wirklichkeit viel mehr deine Gnade wohnt. Der Schmerz erinnert mich, hier bin ich nicht daheim. Es kann auch gerade darin Segen liegen, dass Gott nicht heilt. Und gerade darin zeigt er dann auch seine Liebe. Und das finde ich schwer zu denken. Aber es ist so. Darin auch, darin, gerade darin zeigt Gott seine Liebe. Er liebt ohne Ende, ohne Maß und ohne Bedingung. Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder von Jesus umarmen lassen und lernen, so zu leben, dass wir uns geliebt fühlen. Das wird uns helfen, uns selbst anzunehmen, wie wir sind, und die Menschen um uns herum auch, und ihnen Gottes Liebe weiterzugeben. Gott ist Liebe. Die Schokolade ist durch und durch Schokolade und die ist lecker. Gott ist durch und durch Liebe. Ich sage das einfach mal so auch, er ist lecker. Es tut gut mit ihm. Es tut deinem Herz, es tut deiner Seele einfach gut. Und ganz zack werden bei ihm. Das eine Lied, was wir vor der Predigt gesungen haben, Gott lädt uns ein an seinen Tisch, er kann unsere Seele satt machen, unseren Lebenshunger stillen.